Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und meinen heutigen Gast brauche ich in der libertären Szene wohl niemandem mehr vorzustellen. Oliver Janisch ist bei mir zu Gast, war auch schon in vergangenen Ferngesprächen von Enno Sampen schon dabei. Eine Größe in der libertären Szene. Herzlich willkommen, Oliver.
Grüß dich, Andreas. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich bin direkt darauf gestoßen und damit würde ich auch gern ins Rollen kommen, dass du gestern einen Post auf X abgesetzt hast, wo du der angefangen hat mit dem Statement, schließen sich Libertarismus und investigativer Journalismus aus. Und du hast ein bisschen gemeint, dass die Truther-Szene und Libertarismus sich häufig beißen würde, obwohl du gesagt hast, ich bin ja gerade Truther, weil ich Libertär bin.
Andersrum, ich bin Libertär, weil ich Truther bin.
Oder so rum. Gut, gehört Gleiches zusammen. Also erstmal wollte ich fragen, was der Anstoß war, woran hast du dich gestoßen? Was war der eigentliche Punkt, um das zu sagen für dich?
Ja, es haben mehrere Leute, glaube ich, ja, in den letzten Tagen bei mir kommentiert auf X. Ich soll mich ja auf den Libertarismus konzentrieren. Ja? Das habe ich schon vor 15 Jahren bei der Partei der Vernunft gehört, ja. Und dann habe ich mir gedacht, das wollte ich den Leuten mal erklären, dass das eine das andere ja nicht ausschließt, aber deswegen ist es schon wichtig, was ich gesagt habe. Ich bin nur libertär, weil ich Truther bin. Das heißt, mein Ansatz ist, ich will der Wahrheit auf den Grund gehen. Und dann habe ich halt, ich war ja früher gar nicht libertär, sondern liberal, ja, immerhin. Und dann habe ich halt einen gefunden, der mir erklärt hat, da habe ich auch ein Buch geschrieben, einer Schwabinger Kneipe, wo sich viele BWLer rumtrieben, der mir dann gesagt hat, nee, ohne Staat, ganz ohne Staat. Murray Rothbard hat er damals zitiert. Und der konnte es mir aber nicht erklären. Habe ich selber gesagt, wie soll denn das gehen? Ja? Und dann habe ich halt erstmal das Grundprinzip verstanden, dass niemand das Recht hat, jemand anderen was wegzunehmen oder Gewalt anzuwenden. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, Non-Aggressionsprinzip oder Selbsteigentum. Okay, ja, so ist es. Da kann man ja gar nichts dagegen sagen. Und dann habe ich mich ja selber damit beschäftigt, ja, wie das in der Praxis aussieht. Da habe ich das Buch Sicher ohne Staat geschrieben, wo ich einfach runtergebrochen habe, wie es aussehen könnte. Und natürlich tausendmal besser als Staaten. Ja, du weißt es, ich weiß es. Und dann kommt dann immer der Vorwurf, ja, warum ich dann für die AfD eintrete. Und das sage ich halt ja aus Notwehrgründen, aber lieber wäre mir was anderes. Und das kommt halt jedes Mal und das ist sehr nervig. Und jetzt bin ich froh, dass ich es vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher bei dir mal erklären kann, warum ein Libertärer, der eigentlich gar keinen Staat will, trotzdem sagt, wählt die AfD.
Ja, also ich habe auch als Kommentar meine Perspektive darunter gepackt. Ich bin im Allgemeinen, versuche ich mich auch eher aus dem Wählen rauszuhalten. Es hat bei mir einen langfristigen strategischen Grund, sag ich mal. Ich verstehe sehr, sehr gut, dass man die AfD wählt. Ich würde sagen, 50%, wenn nicht mehr, in meinem libertären Zirkeln wählen die AfD und die verstehen dieses Argument auch nicht. Also sie würden immer wieder dasselbe Argument bringen, wo dann zwischen Nichtwählern und Wählern eine unendlich lange Diskussion entsteht, die nie zu einem Ziel führt. Wo sie sagen, wenn ich nicht wähle, dann unterstütze ich ja automatisch die andere stärkste Partei. Und Nichtwähler wiederum sagen so, ja, aber ich möchte meine Hände überhaupt nicht in irgendetwas schmutzig machen. Die fehlerhafte Argumentation, finde ich, lasse ich sogar mal weg. Das ist dieses, ich legitimiere den Staat mit meiner Stimme. Das finde ich total ein Blödsinn. Es ist eine Form von Erpressung. Und in einer Form von Erpressung ist das sowieso nichtig. Du kannst dein Kreuz malen oder nicht malen, du wurdest dazu gezwungen. Und ja. Dementsprechend ist das sowieso keine Legitimität einräumend. Aber ich hatte das in meinem Kommentar formuliert. Ich fand, du hast es schon mal gut ausgedrückt, aber ich fand, noch besser auf den Punkt gebracht hat es Alex Jones, als er mit Nick Fuentes im Gespräch war und gesagt hat, ich brauchte Donald Trump. Wenn Donald Trump nicht Präsident geworden wäre, jetzt in der aktuellen Legislaturperiode, ich wäre in den Knast gekommen und Alex Jones wird irgendwie verklagt auf das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich oder so. Das ist so gigantisch, dass der eine Art Verschnaufpause brauchte. Das kann ich nachvollziehen. Und bei dir genauso, wo du in den Philippinen in den Knast gekommen bist, dass die AfD die einzige Partei war, die dich unterstützt hat, das ist ein Argument, das ich verstehen kann. Mein meine Perspektive ist, die AfD wird an die Macht kommen, und das finde ich auch gut und unterstütze ich auch. Sie wird sicherlich Dinge machen, wie zum Beispiel den Rundfunkbeitrag kippen. Und da bin ich ein sehr großer Freund von. Und ich habe auch schon im Interview mit Schlomo gesagt, und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, die AfD wird Scheiße bauen. Und die AfD wird genauso wie Donald Trump jetzt das MAGA-Movement gesplittet ist, die werden zu irgendwelchen sozialistischen Experimentenkursen zurückkommen. Das ist mir so klar. Und ich weiß, dass viele Libertäre in der AfD sind. Und die haben gegen meine Position gar nichts. Im Gegenteil, die laden mich manchmal an.
Ja, bitte. Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Weil das habe ich in deinem Post gesehen, habe ich aber nicht verstanden. Wie soll das gesplittet werden dann von der AfD? Also Trump ist ja klar mit seinem Krieg und so weiter, aber wie soll das in Deutschland dann gesplittet werden? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Also in den USA zum Beispiel, glaube ich, hat sich das MAGA-Movement sehr schnell auseinanderdividiert, nachdem Donald Trump den Iran-Krieg angefangen hat. Ne? Und dann haben die Hälfte der Leute angefangen zu sagen, unterstützen wir nicht mehr, obwohl ich im Wahlkampf dich noch unterstützt habe. Bei der AfD denke ich, die wird ja zunächst mal im Osten ihre größeren Stimmen machen, was jetzt in Sachsen-Anhalt stattfindet. Können wir erstmal beobachten. Sehr gespannt, was dabei kommen wird. Aber jetzt hat der Ulrich Siegmund schon davon gesprochen, wir wollen kostenlose Kindergärten. Das ist linkes Framing für mich. Das ist, und das wird so weitergehen, weil die Ost-AfD stärker ist, weil die Leute im Osten begreifen, dass sie den Medien nicht vertrauen können. Mhm. Aber die Leute im Osten haben weniger Hemmnisse vor einem, mich bringt das komplett aus dem Konzept, wenn Leute aus dem Osten sagen, ich habe lieber die DDR wieder, aber dafür keine Ausländer, als halbwegs in wirtschaftlicher Freiheit zu leben und selber sparen zu können. Und weil arbeiten muss ich jeden Tag. In der Fußgängerzone abgestochen werde ich nicht jeden Tag. So, ja. Die Szenen in Nordrhein-Westfalen sind nicht schön. Das macht keinen Spaß, durch eine Fußgängerzone zu gehen, und man hört kein Wort Deutsch mehr. Das ist schon anstrengend. Aber deswegen würde ich nicht die DDR wollen. Aber das ist nur meine persönliche Überzeugung. Es ist ja jeder selbst in dem Umfang, das für sich zu entscheiden.
Ja, also du meinst, der Split geht dann, weil sie fangen an, sozialistische Politik zu machen, und dann gehen die weg, die quasi eher libertär haben wollen. Oder also was heißt mit dem Split? Genau, also was würde da passieren?
Es gibt ja trotzdem keine Alternative zur AfD, wenn man libertär ist im Augenblick. Natürlich kann man eine libertäre Kleinstpartei wählen. Man kann immer noch zur PDV und zu den Libertären gehen und so weiter. Aber die sind ja zahlentechnisch nicht relevant. Aber ich denke, bei der AfD wird dieser Kurs von wegen, ja, wir wollen all das, was ich als Libertärer auch nicht will, also ein Stück weit Remigration, die wollen keinen weiteren Krieg in der Ukraine weiter entfachen, sagt jedenfalls die Spitze von Chrupalla und Weidel, das sehen viele andere anders. Die Spitze ist auch...
Du willst das schon, oder was? Du willst keine Remigration und keinen...
Doch. Das ist jetzt der Kurs von der Spitze, und ich glaube, dass sie Kompromisse machen werden und dass vieles davon wieder verworfen wird. Und auch bei den ganz normalen, ja, Kindergarten ist so ein Beispiel. Ich meine, das ist sicherlich nicht für mich der Hügel, auf dem ich sterben werde, dass ich bitte keine staatlich bezahlten Kindergärten haben will. Ich will das nicht, weil das aus libertärer Perspektive sich wirtschaftstechnisch ausschließt. Aber so kommen immer mehr. Also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass irgendeine Partei sich langfristig an der Spitze halten kann, ohne dass sie im Bundestag vorkommt. Rüberkommt wie der Weihnachtsmann. Die wollen Wählergeschenke austeilen. Und das wird die AfD auch wollen, nur eben auf eine andere Art und Weise. Sie wollen, die sind nicht gegen den Sozialstaat.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt. Nehmen wir mal das Kindergartenbeispiel, ist ja ganz gut. Ich glaube, die sagen sich, ja, wir müssen, wenn wir erstmal das ganze Geld, das wir ins Ausland stecken, abschaffen und die NGOs nicht mehr unterstützen, dann wäre dafür Geld da. Und das ist dann die Gefahr, ja. Ich denke aber, dass das Wichtigste für die Wähler ist eben, dass die Einwanderungspolitik rückgängig gemacht wird oder rückgewickelt wird und so weiter. Und das ist ja generell, das wissen wir beide ja in der Demokratie, das Problem, du kannst eben nicht du kannst nur eine Partei wählen, die ein Gemischtwahlenladen ist. Nur mein Argument ist halt, Deswegen wollen wir es ja beide nicht. Aber mein Argument
genau.
ist, das dringendste Problem ist jetzt die Einwanderung. Also ich sehe das Einwanderung deswegen als drängendstes Problem, weil eine falsche Wirtschaftspolitik kannst du von heute auf morgen ändern. Von heute auf morgen kannst du, wenn du eine Marktwirtschaft, die wir noch nie hatten in Deutschland, einführst in Deutschland, dann sind wir übermorgen Weltspitze. Aber wenn wir nur noch Migranten da haben, von denen ein Teil deutscher ist als deutsch, aber ein großer Teil eben nicht, dann kommst du nie mehr wieder hoch. Das ist mein Punkt. Ja. Ökonomie kannst du klar, du hast ein bisschen ein Problem mit dem Rentensystem, das habe ich aber schon mal gesagt, könnte man durch Privatisierung von Grund und Boden vom Staat finanzieren, meiner Meinung nach, könnte man den vorpacken und davon die Renten zahlen. Und irgendwo muss ein Cut machen, weil, weiß ich, bei 45 Jahren, dass einer dann nichts mehr kriegt, ja, wenn er jetzt 45 ist. Das könnte man machen, ja. Das ist das größte Problem, ja, die Rente. Aber alles andere kannst du von heute auf morgen ändern. Ja, aber du kannst nicht, wenn du Millionen von kulturfremden Einwanderern hast, das kannst du eben nicht ändern. Das heißt, es ist sozusagen eine taktische Wahl, dass ich sage, okay, lass uns erstmal Remigration machen und dann hoffen, dass die AfD libertär genug ist, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen. Und wie du gesagt hast, die haben ja einige da. Ich finde es jetzt nicht so schön, dass der Peter Böhringer raus ist, ja, ehrlich gesagt, ja, weil da weiß ich, dass er libertär ist. Und wenn die das dann nicht machen, dann müsste noch eine Partei rankommen, ja, eine Krallpartei, die in diese Richtung schiebt. Das ist für uns beide, ist das wirklich alles ein Graus. Ja. Ach, jetzt muss ich da wieder auf die nächste Wahl laufen und so weiter. Deswegen sind wir ja libertär. Aber wenn ich mit Leuten zu meinen Followern spreche, die in Deutschland leben und nicht ausgewandert sind, sage ich, was soll ich tun? Sage ich, ja, wählt auf jeden Fall erstmal die AfD und dann schauen wir weiter. Aber ich sehe das wie du, dass die werden so viel Kompromisse machen. Deswegen eigentlich ist es besser, wenn sie gleich die absolute Mehrheit kriegen. Ja, das wäre eine absolute Katastrophe, glaube ich, wenn die mit der CDU erstmal was machen würden, weil dann das wäre so ein Gemischtwarenladen.
Lass uns bitte darauf gerne tiefer eingehen, denn das ist gerade ein sehr kritisches Thema gewesen. Hast du dir Höcke und dann daraufhin auch Frauke Petri bei Ben Ungeskriptet angesehen? Sind ja sehr lange Interviews.
Ja, ich habe den Höcke habe ich mir ganz angeschaut, weil es so sensationell war, und die Frauke Petri habe ich mir die ersten 20 Minuten nur angeschaut.
Also, weil bei Frauke Petri ging es ich fand das anfangs rumgeeier, die ersten 20 Minuten waren anstrengend. Danach hat das angefangen, viel besser zu werden.
Okay.
Aber gut, ich war eigentlich auch, also ich mich interessiert deine Meinung dazu, weil die Höcke-Fraktion sagt, Brandmauer ist wichtig, wir müssen die absolute Mehrheit anstreben. Und ich war auch immer so ein Verfechter in dieser Richtung, weil ich gesagt habe, so wie du es gerade angedeutet hast, ihr macht zu viel Kompromisse, wenn ihr das Zündlein an der Waage für die CDU werdet. Und Frauke Petri sieht das fundamental anders und sagte, die Grünen schleifen doch die CDU vor sich her ohne Ende. Wieso sollte es nicht so sein, dass eine kleine Partei nicht die große Partei hinter sich zieht? Am Ende ist es doch dem Wähler völlig wurscht, wer für die Reformen eintritt, wer ein Ende der Massenmigration bewirkt, wer den Rundfunkbeitrag abschafft, wer den Sozialstaat einstampft und Steuern senkt und so weiter. Das kann die CDU alles machen. Hauptsache, wir sind da, die diese Vorreiterrolle einnehmen. Und ich bin auch der Überzeugung, aber das ist ein Bauchgefühl von meiner Seite aus, dass das nicht funktionieren wird. Dass die Grünen zu tief verwurzelt sind, die CDU mit Merkel 16 Jahre lang ihre soziale Marktwirtschaftswurzel längst vergessen hat und nur noch rein opportunistischen Kurs fährt, und dass deswegen so ein, wir machen jetzt mal den kleinen Schlepper, der den großen Tanker hinter sich in die richtige Richtung zieht, das halte ich für Wunschdenken, das überhaupt nicht funktioniert, aber das ist mein Bauchgefühl. Also würdest du das auch so unterstützen?
Ja, ich meine, klar.
Weil inhaltlich stehe ich ja einer Frauke Petri viel näher als einem Björn Höcke. Aber ich glaube, sie ist, erstens hat sie dieses Problem, dass in der Partei diese Klüngeleien, diese Sticheleien im hinterm Rücken vor sich geht. Das hassen alle Leute in der Partei. Das war beim Jörg Meuthen auch schon der Fall. Furchtbar. Auch wenn ich einem Jörg Meuthen wirtschaftspolitisch näher stehe als einem Björn Höcke, das ging gar nicht. Und das hätte die Partei zerstört, und so hat ein Höcke meiner Meinung nach sogar berechtigterweise gewonnen. Aber ich glaube halt nicht, dass sie es hinkriegen, und das ist mein Problem.
Ja, also man darf ja nicht man darf nicht vergessen, es gibt ja diese transatlantische Einbindung, ja.
Ja.
Und ich glaube, was das ist so ein bisschen vorgeschoben mit der Marktwirtschaft und so, da hat sie natürlich recht, da ist uns näher. Aber ich glaube, was diese Transatlantiker am meisten stört, ist die Nähe zu Russland. Ja. Also das ist ja immer noch, Russland ist der böse Feind. Und ich kann es ja auch zum gewissen Maß verstehen. Ich meine, der Putin war KGB und so, ja. Also ich bin ja auch kein Putin-Freund. Aber man muss ja realistischerweise sagen, was wäre das Beste für Deutschland? Das Beste wäre ein neutrales Deutschland, das mit Russland Geschäfte macht. Russland würde sich riesig freuen. Die können, ich sagte, wie ich verhandeln würde mit Putin. Als Kanzler würde ich sagen, du Vladi, ich weiß, du möchtest das sehr gern verkaufen, da dein Gas, und uns gibt's das billiger, aber das sagen wir keinem, ja, weil sonst schreien die anderen Länder. So würde ich Geheimverhandlungen führen, ja. Ich sage, du gibst uns das billiger und dann wird Deutschland ganz schnell mit billigen Energiepreisen die Nummer eins in der Welt, ja, wenn wir noch genug Leistungsträger haben, ja. Und ich glaube, das stört diese Transatlantiker, deswegen die dann auch versuchen, auch Maaßen gehört für mich dazu und so, ja, die versuchen ja immer eine andere Partei da hochzuziehen, und die Westbindung heißt für die auch Israelbindung meiner Meinung nach, ja.
Ja.
Und Kupala und so, die sagen sich, was ist das, ja, kommt ja auch aus dem Osten, wir machen mit Russland. Das heißt, ich glaube, dass es bei der Petri auch mehr vorgeschoben ist, ja, mit dieser Marktwirtschaft, stimmt schon, ja, also klar, Marktwirtschaft ist besser. Ich glaube, da läuft ein Kampf, also es glauben ja viele, da kommen wir jetzt in die Verschwörungstheorien rein, es glauben ja viele, dass die, ist ja auch ein Argument von den Nichtwählern, dass die AfD auch nur eine künstliche Opposition ist. Und ich glaube, das war sie, und so war sie geplant, als Ausgründung der CDU, ja, und das ist aber aus dem Ruder gelaufen. Und wenn die Leute dann immer sagen, ja, also gibt ja auch irgendwie, wer sagt das immer, dass da einer von der NATO am Anfang dabei war, der ist aber gar nicht mehr dabei, ja, irgend so ein General oder irgend sowas, das war so geplant. Aber ich sage, eine Partei ist immer, vertritt letztendlich immer das, was die Basis will. Ja, natürlich, also wenn die Basis sagt, wir wollen das, dann wird das am Ende gemacht. Ja, also nicht immer, aber andersrum. Speziell die AfD ist eher eine Basispartei, würde ich sagen. Ja, also wenn die was Bestimmtes wollen, dann müssen die das machen. Und die wollen halt auch, glaube ich, eher Russland, sind eher russlandfreundlich. Und ich glaube, dass das dahinter steckt und nicht so sehr der Marktwirtschaftskurs, ja. Ich meine, das ist denen auch klar, dass man eher mehr Markt braucht und diese ganzen Ausgaben runterfährt und so weiter. Und ich glaube, dass das eher dahinter steckt, dass es eigentlich geplant war als transatlantisches Vehikel, so falls, weil die sehen es ja voraus, dass die Einwanderungspolitik wird Kritik nach sich ziehen. Und das sieht bei Meinung in Italien ist das dann so, ja, oder auch in Frankreich. Aber Hauptsache, ja, die Westbindung bleibt, ja, und eben nicht Russland nah. Und das ist so ein bisschen der Kampf, und deswegen wird auch der Höcke unter anderem so dämonisiert, weil die das nicht wollen. Aber ich will schon, ja, weil ich meine, das ist doch scheißegal, von wie man das Gas kriegt. Ja. Wir haben in Kriegen, im Kalten Krieg und so weiter, von den größten Schurkenstaaten der Welt kriegen wir Öl, ja. Also da im arabischen Raum, das ist ja Wahnsinn, von welchen Staaten wir da Öl beziehen. Ja. Wir haben auf unser Interesse zu schauen, und ich glaube, dass das eher der Kampf ist, dass deswegen auch ein Höcke sagt, nee, ich will gar keine Kompromisse. Dass der Höcke dann selber leider auch eher sozialdemokratisch ist, ist natürlich dann für uns nicht so schön. Ja. Aber was kann man da jetzt noch groß anrichten? Ja? Also bei unserem Sozialstaat, den kannst du eigentlich nur noch kürzen. Also, aber gut. Aber also, verstehe, das ist der Punkt. Ja, du hast, also, und wie du es gesagt hast, wenn eine rein libertäre Partei käme, eine Krallpartei, die bei 5% rumhampelt, dann würde ich sagen, okay, kann man es riskieren, aber nicht mit 1%, ja.
Yep. Nee, das ist gut, du hast ja auch eine Partei gegründet, du hast ja auch die PDV gegründet. Was ich erstmal grundsätzlich verstehe, ist der Ansatz, irgendjemand muss als Legislativorgan hingehen können und ein Gesetz zurücknehmen können. Das war ja auch Murray Rothbards Ansatz. Also den Punkt verstehe ich grundsätzlich. Jetzt steht gleich oder bald das AfU-Ära-Fest an, und die Libertären organisieren das ja auch. Und auf dem AfU-Ära-Fest 2025 waren AfDler, also Peter Bistron war da, und ich weiß nicht mehr genau, mindestens zwei andere waren auch noch da. Die PDV selber war da. Hier Joanna Kotar und Frauke Petri haben sich quasi, nicht wirklich, es war schon vorher bekannt gegeben, aber auf dem AfOera-Fest als Team Freiheit gegründet. Also ich finde, so langsam aber sicher wird die Demokratie zu einer Parodie. Das ist so, es ist uns doch eigentlich völlig egal, wer was macht. Hauptsache, es geht in dieselbe Richtung und man knüpft eigentlich so eine Art Gemeinschaften. Ich finde, das ist schon ein sehr interessanten Punkt von dir, dass du sagst, die Wirtschaftspolitik, die kann man sehr schnell ändern und es geht eigentlich darum, mit wem man Geschäfte macht. Ich bin natürlich, Markus Krall zum Beispiel ist auch ein jemand, der kein Problem damit hat, mit Russland Geschäfte zu machen. Und es kann schon sein, dass das vielen in der Basis von diesen Transatlantikern in der AfD so geht, dass sie Hauptsache gegen Russland. Das erlebe ich auch auf eine sehr emotionale Art und Weise, wo ich mir denke, die Argumente sind sehr fadenscheinig. Ich würde vielleicht Israel nicht zu stark zum Thema machen, aber andeuten möchte ich es vielleicht doch kurz. Da hätte ich vielleicht sogar noch größere Probleme, weil gerade was Libertäre angeht, Israel ist immer die Ausnahme. Das ist immer der Staat, der darf Sachen, aber ansonsten sind wir immer gegen Staaten. Und da habe ich das Gefühl, dass die AfD auch sehr stark zionistisch unterwandert ist. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich anders. Also du weißt, das ist eines meiner Hauptthemen, aber genau das sehe ich anders aus zwei Gründen. Also erstens hat sich die Beidel sehr früh hingestellt und hat Netanyahu kritisiert. Und sie haben den Irakkrieg kritisiert. Und sie hat, also die Beidel, die von Goldman Sachs kommt, das ist ja immer die Verschwörung, Goldman Sachs, hat sich dagegen gestellt und bei Irankrieg. Und außerdem, also mir ist das Thema sehr wichtig, weil es weltpolitisch wirklich extrem wichtig ist.
Absolut.
Aber in Wirklichkeit ist es ja scheißegal, was Deutschland zu Israel sagt. Also das ist irrelevant. Dieser Krieg zwischen Zionisten und Nicht-Zionisten, sagen wir mal, wird in Amerika entschieden. Ja, ob wir jetzt da noch ein U-Boot mehr oder weniger hinschieben, versteht, das ist für uns nicht entscheidend und aufgrund unserer Geschichte, verstehst du?
Materiell gesehen fair, bin ich dabei. Aber psychologisch, finde ich, hat das eine Wirkung und zwar keine schwache. Oder?
Ja, aber da finde ich, verhalten sie sich doch jetzt gut. Das war für die total riskant, dass sie das Irankrieg kritisiert haben. Netanyahu hat sie, ich glaube, in so einem Elon Musk-Ding da sogar kritisiert. Also ich finde ich. Da haben sie sich doch gut verhalten. Also mich hat es gewundert, dass sie so früh den Irankrieg kritisiert haben. Das ist doch super.
Also ich habe halt mitgekriegt, dass das eigentlich nur hauptsächlich die Spitze war. Unten drunter wurde das sehr kontrovers diskutiert. Gerade im das war eine Diskussion, weil kurz vorher die Baden-Württemberg-Wahl war. Und der Markus Frohnmeier, das habe ich halt auf Twitter gesehen über Baden-Württemberg, dass es da viel Klüngeleien gab, dass er wohl sehr stark von israelischen Geldern da beeinflusst worden wäre und dass er sich auch mehr auf die Seite Israels und der USA gestellt hat und gemeint hat, ja, wir müssen den Iran vernichten oder sowas in der Art. Und habe ich mitgekriegt, dass das schon in der AfD an der Spitze so gehandhabt wurde, wie ich das auch sehe. Aber unten drunter war das, glaube ich, nicht ganz so easy.
Ja, das ist interessant. Also ich glaube, dass Israel eine Menge rechte Parteien in Europa fördert, sagen wir mal. Ich weiß ja nicht, was man da legal und so machen kann. Aber das ist ja gut, dass wenn die Spitze dann, also wenn die ihre Agenten so weit unten eingeschleust haben, ist das, also hier, ich behaupte jetzt nichts, aber wenn das auf der unteren Ebene ist, mein Gott. Also das ist für mich nicht so kriegsentscheidend, wie gesagt, weil klar, psychologisch hast du total recht, vor allem, weil sich ja die ganze Welt erst gegen Israel dreht, ja. Und wahrscheinlich auch psychologisch Deutsche sich sozusagen freuen, dass sie jetzt auch mal kritisiert werden, dass wir nicht nur wir immer die Bösen sind, ja. Das ist auch eine Psychologie, die eine Rolle spielt. Ich kritisiere sehr ganz klar auf Faktenbasis, ja, und auch analysiere auch die Religion und so weiter. Und insofern, ja, wäre es wahrscheinlich taktisch sogar, also ich glaube, in Amerika werden die Wahlen jetzt gewonnen mit Anti-Israel. Rhetorik, also in New York, der Bürgermeister da, der Mamdani, ja, und viele haben da schon gewonnen in dieser Vorwahl, so total Unbekannte, nur weil sie israelkritisch sind, ja.
Ja.
Insofern hast du recht, es wird in Deutschland mit Verzögerung wahrscheinlich auch kommen, ja, und da kommt dann natürlich immer die Geschichtskeule dann.
Außerdem importieren wir ja auch mehr als genügend Antisemiten.
ja, richtig, genau. Das ist ja sowieso der Wahnsinn, ja, also die, ja, daher kommt ja der steigende Antisemitismus in Deutschland. Ja. Und aber ich glaube, es wird für die Wähler jetzt in Deutschland nicht so wichtig sein. Also praktisch. Ja. Die wollen einfach, dass endlich Schluss ist mit den Vergewaltigungen auf der Straße und die ja, hm. und den Messer absteche. Das ist das Hauptding für die meisten, und natürlich die Ökonomie. Und da, und was ich ja echt toll finde an der AfD, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, ich musste noch groß diskutieren vor 15 Jahren bei der Partei der Vernunft, ob wir das mit dem Klimawandel reinnehmen. Oh, das ist ja eine Verschwörungstheorie und so weiter. Ich habe es durchgesetzt, aber das war damals schwierig. Und die sind ja knallhart beim Klima, ja. Sagen, totaler Quatsch, alles zurückführen. Und das hätte ich nicht gedacht. Und das ist das zweite große wichtige Thema, ja. Also die Energiepolitik, ja, die brauchst du halt. Und natürlich Bürokratieabbau, das versprechen alle immer, wäre übrigens auch ganz einfach zu machen natürlich. Aber wir haben ja noch größere Themen. Wir müssen raus aus der NATO, wir müssen raus aus der EU. Ich glaube nicht, dass sie sich das trauen. Ja, damit so viel gedroht werden. Aber eigentlich, weil die sagen ja dann immer, ja, die EU schreibt uns vor. Ja? Also wir müssen raus aus der EU, aus dem Euro, aus der NATO. Und ich befürchte, dass sie dazu gar nicht den Willen haben. Aber der Markus Gall sagt ja auch immer zu Recht, finde ich, ja, bis sich was ändert, muss sowieso der Karren so tief im Dreck sein. Ja, und dann sind die Leute vielleicht sogar zu sowas bereit. Ja.
Gut, das mit dem, der Karren muss so tief im Dreck sein, da sage ich aber auch immer wieder gerne als Retourkutsche, aber das sagen wir doch jetzt auch schon seit 30 Jahren. Also das hat Roland Bader in den 90ern geschrieben. Jetzt fliegt uns aber wirklich hier der Karren in den Dreck und die Rente ist nicht mehr finanzierbar. Jetzt haben wir 2026 und es hat sich nichts geändert. Wir sind einfach nur noch tiefer im Dreck.
Ja, und weißt du, woran das liegt? Das liegt am technischen Fortschritt durchs Internet und jetzt kommt der technische Fortschritt durch KI. Das zögert das nochmal raus. Ja, dazu werde ich mal ein ausführliches Video machen. Es ist echt ein Problem, dass der Rest der Marktwirtschaft, den wir haben, so erfolgreich ist, dass das immer noch funktioniert, wenn du den Leuten 70-75% abnimmst. Das ist der Hauptgrund. Und natürlich das Geld drucken, weil noch nicht aufgeflogen ist, dass die Geld aus dem Nichts drucken. Ja, dann kollabiert es ja, wenn die Leute kein Vertrauen mehr in die Währung haben. Das haben sie irgendwie hingekriegt, weil wir noch zu wenige sind. Ja. Dann bricht es auch zusammen. Insofern magst du recht haben, wir denken das schon lange, aber irgendwann mal ist es dann auch soweit, ja. Hier die Story mit dem, der immer Wolf schreit und dann, aber wenn er wirklich kommt, dann achtet keiner mehr drauf. Aber es wird, ich meine, es wird kommen.
Beim Geldsystem habe ich so langsam aber sicher den Eindruck, dass wir können das den Leuten unendlich oft erklären und erst wenn Weimarer Verhältnisse da sind, merken die Leute, okay, ich habe kein Abendessen mehr auf dem Teller, wenn ich nicht irgendeinen Schwarzhändler finde, der mir Kartoffeln verkauft. Vorher. Auf der anderen Seite ist es wiederum so, die Bitcoin-Szene fördert das stark, das Bewusstsein über was gesundes Geld ist. Also vor Bitcoin hätte ich da noch schwärzer gesehen. Inzwischen denke ich, wird es besser verbreitet, weil was die Leute tatsächlich ein bisschen raffen ist, ich kann mein Geld nicht mehr aufs Sparbuch bringen, ich kann keinen Bausparvertrag mehr abschließen, das ist alles ein finanztechnisch schwachsinniges Produkt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bei der Masse kommt das noch nicht so richtig an, weil die denken dann nur in, ja, ich muss ein bisschen mehr in Aktien investieren und dann funktioniert das schon irgendwie oder sowas.
Aber Moment, ja. Da gibt es aber auch eine gewisse Hoffnung. Also ich will jetzt nicht, ich bin ja bin nicht bekannt als Berufsoptimist, aber da wäre eine Hoffnung. Meiner Meinung nach wird der Thomas Massie antreten als Präsidentschaftskandidat. Und der wird das Thema, der ist ja quasi der neue Ron Paul und der macht sich super und hat, da wollte ich ein eigenes Video machen, aber jetzt müsst ihr aber mal vorstellen, der hat ja viel mehr Themen als der Ron Paul. Der Ron Paul wäre um ein Jahr Präsident geworden, wenn sie den nicht betrogen hätten in Iowa, ja. Der hatte nur die Themen Fett und Kriege, keine Kriege. Der
Thomas Massie finde, das müssen wir wieder zum Punkt machen.
Absolut.
Weil das ist so einfach und das rafft jeder. Diese 1000 komplizierten Sachen und so weiter, wir können noch 100 Jahre über die Rente sprechen, aber keinen Krieg, keine Zentralbank, finde ich so essentiell, das müssen wir zum Thema machen.
Genau, und ich denke, das macht ja die AfD auch noch nicht, aber ich weiß es ja, dass sie das auf dem Schirm haben, Peter Böhringer, Beatrix von Storch und so, aber wenn der Messi das macht, ja, also neben halt Epstein und die ganzen Skandale, ja, Epstein und Israel, also er hat jetzt noch zwei zusätzliche Themen. Jeder glaubt, ich hab neulich mich versucht, bei irgendeinem Bet-Market anzumelden, ging aber irgendwie nicht von den Philippinen aus. Ich meine, die bereichern sich mit diesen Markets, aber ich habe mir gedacht, das hat noch keiner so richtig auf dem Schirm, der ist total weit unten, der wird steigen. Und dann erledigt sich das Thema von selbst, wenn der das zum Thema macht. Ja, ich meine, dann wird die Frage, ob er wirklich schafft, diesen Rabatt abzuschaffen, aber das ist nochmal ein Riesenthema, das natürlich für alle, also auf die ganze Welt ausstrahlen würde. Deswegen, aber ich bin total deiner Meinung, dass auch nicht nur wir natürlich, sondern auch die AfD müsste das mehr zum Thema machen. Ich meine, nicht jetzt, ja, beim Landtag, das Land kann ja nichts machen, aber beim Wahlkampf in Amerika hat das super funktioniert damals mit Ron Paul. Und hier das Geld drucken, das ist ja nicht so schwer zu kapieren, ja, wenn du zu viel Geld druckst und so. Ich finde auch, und ich sehe es im Moment nicht, dass sie es machen, aber das ist auch so ein Thema. Die laden ja nie einen ein in eine Talkshow, einen Austrian. Nie. Ja, in der Geschichte der Bundesrepublik haben die noch nie einen Osten eingeladen. Ja? Und jetzt zum Beispiel der Krall, der ist ja super eloquent und alles. Und ich meine, die laden die absichtlich nicht ein wegen dem Zentralbankthema, das sage ich dir. Ja? Das habe ich schon vor Jahren gesagt. Aber stell dir mal vor, ein AfDler bringt jetzt plötzlich mal, hey, was ist denn das hier? Wir drucken hier, das ist gar nichts wert. Dann ist Polen offen. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Ich werde da auch versuchen, ich habe ja nur mehr oder weniger einen halben Kontakt in die AfD. Ja? Da werde ich das aber versuchen reinzubringen, weil das ist ein super Thema. Da können die sich auch nicht gewehren. Also was sagt dann so ein Moderator? Der versteht natürlich gar nichts davon, aber was willst du dagegen sagen, dass das bedruckte Scheine sind, die aus dem Nichts erzeugt werden? Ne?
Ich hatte hier in der Vergangenheit sogar schon die Hoffnung, die mir wieder ein bisschen zertrümmert wurde. Björn Höcker hat das tatsächlich in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, wir haben unsere Währungssouveränität an die EZB abgegeben. Und warum haben wir das gemacht? Höcker ist natürlich ein Nationalist. Der möchte, dass alles in deutscher Hand ist, dass die deutsche Bundesregierung alles kontrolliert. So weit, so gut. Aber das ist mir immer noch lieber als die EU. Und in diesem Sinne habe ich da hohe Stücke drauf gehalten. Und das ist ein Punkt, bei denen punktest du ja bei Neurechten. Also die wollen alles in der eigenen nationalen Hand haben. Ja, dann sei gegen die EU. Also Geldthema, wir könnten ewig über das Geldthema sprechen, aber du hattest den Dexit eben schon angesprochen und der ist in der AfD für mich auch nicht so Konsens. Sie wollen die EU stark reformieren und so weiter. Und dann denke ich... Ja. Ich habe da auch schon immer nur im Hinterkopf und so weiter. Wir wollen einzelne von unseren Politikern auf die sicheren Pöstchen im Parlament setzen. Und das habe ich immer als Eindruck. Das schwingt für mich immer im Hinterkopf mit.
Absolut. Und ich glaube aber, dass sie das mit dann aus der EU austreten, nur nicht sagen, weil es zu radikal klingt. Aber einige haben es ja schon gesagt. Und es hat irgendwie rechtlich, die sagen dann, ja, entweder sie ist reformierbar oder man muss raus. Ich hoffe, sagen wir mal so, ich hoffe, dass sie eher Kreide gefressen haben, damit es nicht so böse klingt. Aber ich meine, wir müssen aus der EU raus. Da gibt es überhaupt, natürlich ist es nicht reformierbar. Ich meine, alleine die Behauptung, dass die EU reformierbar ist, ist ja schon offensichtlicher Unsinn. Ja. Und ja, also es kann auch sein, dass, wie du sagst, dass sie dann auch ihre Posten haben wollen. Das wäre wirklich krass. Und ist, ja, man kann es auch befürchten. Ja. Ich meine, ich würde sowieso kein anderes Programm machen. Ich würde das ganz klar sagen, raus aus der NATO, raus aus und so weiter. Aber vielleicht brauchst du dann eben nochmal eine kleinere Partei, die das, also eine Krallpartei, die das dann ganz krass sagt und dass man die dann extra wählen kann. Keine Ahnung.
Das wäre nämlich auch so ein Gedanke, der mir schon durch den Kopf geschossen hat. Ich habe jetzt nicht die Community, in der ich das mal groß propagieren könnte, aber das hat in Großbritannien geklappt mit Nigel Farage und UKIP und die haben den Brexit durchgezogen, indem sie es provoziert haben, eine Volksabstimmung darüber zu machen und die Mehrheit der ich meine, daraufhin ist das nicht sonderlich gut gelaufen, weil Großbritannien noch sozialistischer wurde, als die EU überhaupt ist und das ist eine Hausnummer, das muss man erstmal schaffen, aber das ist jetzt nicht die Schuld von Nigel Farage.
Ja, aber absolut. Und vor allem bei uns wäre das ja noch besser das Thema, weil wir sind ja ein reines Geberland. Ich meine, EU, England hat vielleicht auch ein bisschen gegeben, aber wir sind ja der Hauptfinanzier. Also raus aus der EU ist für mich das simpelste Thema. Aber klar, dann sagen die, ja, dann bricht alles zusammen und wir sind ja Hauptexporteur in die EU. Das wird natürlich die Gegenpropaganda dann sagen, aber muss man sagen, ja, hat vorher auch funktioniert, hat danach auch funktioniert. Also ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren in einer Talkshow mit 5 Minuten, aber ja, aber und da könnte man, glaube ich, eben auch das versöhnen, ja, die Libertären und die Nationalen, weil das wollen beide, ja. Also
ja. Als Libertärer würde ich gerne noch weitergehen und ich würde auch gerne noch innerdeutsche Sezession haben, aber mein
ja, das ist ja mein Haupt, darauf hoffe ich ja. Also ich blaue das mal aus. Ja. Ich habe mir schon überlegt, ich habe nicht viel Kontakt in die AfD, ja. Ich habe mir schon überlegt, ich suche nur deswegen Kontakte zu den AfD-Lern, um das denen einzureden, ja. Wie genial eine Sezession wäre. Also, Leute, uns hören ja zu wenig Leute zu, aber jeder AfD-Ler, der mir zuhört, bequatscht eure potenziellen Ministerpräsidenten, dass es eine Sezession geben muss. Das ist der absolute Königsweg, ja. Und, also ich sag's immer, wenn Sachsen-Anhalt oder Sachsen sich selbstständig machen würde, rauslösen würde, über Nacht das erfolgreichste Land der Erde, also im Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt. Weil du machst also sofort null Steuern, ja, für Unternehmen, Regulierung runter und so weiter. Alle Unternehmen der Welt, die wüssten dann, die haben hochqualifizierte Leute da in Deutschland und zahlen keine Steuern. Über Nacht wäre Sachsen das erfolgreichste, oder Sachsen-Anhalt das erfolgreichste Land der Welt. Über Nacht. Aber natürlich gäbe es da extreme Kräfte dagegen, aber so einer, ich sag's ja mal, muss sich dann einbunkern und so, ja. Aber ich sehe das ehrlich gesagt auch voraus, dass das letztendlich passieren wird. Ja, also ich sehe das sowieso kommen, also dass Sezessionen am Ende stehen werden. Und wir denken mal, es ist nicht so einfach, aber wir hatten hier zwischen dem Zweiten Weltkrieg den Putsch da in München, war zwar ein kommunistischer Putsch, ja, aber jedenfalls, wenn es den Leuten dreckig geht, dann kommen sie auch auf andere Gedanken. Also ich rede jetzt nicht vom Putsch, sondern halt Sezession, ja. Ich persönlich sehe das als einzige Überlebenschance für einen Teil Deutschlands. Und dann gehen halt alle Leistungsträger, alle Deutschen gehen halt in einen Bund. Wir glauben ja immer, das Land ist so klein, aber in Wirklichkeit haben wir auch in Deutschland genug Platz. Theoretisch Platz hätten wir auch für Einwanderer. Es geht nicht um den Platz, ja. Wir hätten auch, weißt du was ich, 20 Millionen Deutsche in Sachsen-Anhalt Platz, wenn ich es jetzt ausrechnen würde, wahrscheinlich, ja. Das ist halt dann wie Singapur oder so, ja. Das ginge schon. Und dann müssten natürlich die anderen Länder, entweder Deutschland oder andere würden auch ausscheiden und die müssten dann Konkurrenz bieten und müssen dann auch die Steuern senken. Also das ist der absolute Königsweg. Und das fand ich das Geilste, ehrlich gesagt, an dem Höcke-Interview, dass der gesagt hat, manche reden ja sogar schon von Sezession. Hat sich also absichtlich so formuliert, ja. Mein Gedanke ist es nicht, aber damit hat er Gedanken gepflanzt. Und da wäre es mir noch nicht einmal, wenn sich Thüringen abspaltet und dann Sozialismus da unterm Höcke probiert, ja. Wäre auch noch okay, weil er wird es dann auch irgendwann spannen, nee, wir wollen ja Leute haben, also Leistungsträger wird dann auch gesteuert. Ich unterstelle das dem jetzt nicht, der macht jetzt immer mehr liberale Aussagen in letzter Zeit, ja, ich glaube, der hat das auch so ein bisschen gespannt, aber ich sage nur, selbst wenn jetzt sich Thüringen abspaltet und nicht libertär wird, ja, ist es auch gut, weil dann spaltet sich jemand anders ab und dann probiert es der halt mit weniger Steuern zum Beispiel.
Ich hätte sogar selbst angesprochen, aber schön, dass du es mir vorweggenommen hast, aber ich muss sagen, die Aussagen bei Ben Ungeskriptet von Höcke waren tatsächlich viel liberal. Bei der Weltwoche war er nur ein paar Wochen später bei Roger Köppel nochmal. Und da hat er sehr viel über seine geistige Ideologie erzählt. Und das war halt Oswald Spengler, Preußentum und Sozialismus. Und das war im Prinzip das, was er rübergebracht hat. Er hat von Hegel geschwärmt. Und das ist halt, tut mir leid, das ist eine Katastrophe. Ich denke halt, er würde ein, so wie diese Leute haben alle immer dieselben Ideen und glauben alle, sie haben das Rad neu erfunden. Ja, wir wollen keinen reinen Sozialismus, aber wir wollen keinen kalten Kapitalismus. Wir wollen einen dritten Weg im Mittelding. Das hat jeder, der die soziale Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard gebracht hat, auch gesagt. Und im Endeffekt haben wir durch einen Trick die beste Weltwirtschaft bekommen. Aber ja, ich denke auch, dass man daran arbeiten kann.
Erklär das kurz mit dem Trick, das verstehen die Leute wahrscheinlich. Erklär das kurz mit dem Trick, weil das verstehen die Leute wahrscheinlich nicht.
Also ich meine, das Wort sozial ist ein Wieselwort. Immer wenn man das vor irgendetwas spannt, macht man das dahinter stehende Wort bedeutungslos.
Du meinst, dass der Ludwig Erhard ja eigentlich mit sozialer Marktwirtschaft gemeint hat, die Marktwirtschaft ist von sich aus sozial. Und das
Ja. Ja, natürlich, das habe ich gemeint. Der Gedanke kommt da von Müller-Armack, den hat auch übrigens Björn Höcke erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel er über diese Themen weiß, aber beim Roger Köppel habe ich schon gemerkt, er steckt sehr, sehr stark in einer neurechten Ideologie, so Norbert Roth und de Benoit und weiß ich nicht was. Davon hat er ganz viel gelesen. Und wo Roger Köppel dann immer wieder eingesprungen ist und gesagt hat, Moment mal, es gibt auch liberale Denker. Liberalismus ist ein ganz großes Ding. Da hat er ihn versucht, darauf hinzuweisen. Und Höcke hat das so ein bisschen abgetan. Eben waren einige Dinge bekannt, so Friedrich List zu nennen für deutschen Freihandel. Ich weiß, da schwingt ein etwas verwirrtes Weltbild mit. Und ich hoffe mir auch immer mehr, dass er ein bisschen mehr über diese Dinge lernt, weil eigentlich ist ja das Hauptproblem von den Neurechten genauso wie von den Linken, dass sie zu wenig Verstand über Ökonomie haben und dass... Und das ist das ganze Thema eigentlich. Immer, ich meine, es geht hier aber bestimmt genauso. Immer wenn ich mit diesen Themen konfrontiert werde, mit so, ja, aber du bist Libertär, dann kommt gleich, okay, du willst alles komplett kategorisch abschaffen. Und das ist bei diesem Sezessionsgedanken auch das, was mitschwingen wird, schätze ich mal stark. Die werden sagen, okay, dann baust du eine Mauer um Thüringen, hast überhaupt keinen Freihandel zu irgendjemand außen, das muss ja schief gehen. Also, ja, das ist nicht unser Gedanke. Das ist nicht das, was wir gerne hätten.
Ja, aber das würde automatisch eben, wie gesagt, deswegen habe ich das gesagt, selbst wenn jetzt der ein sozialistisches Thüringen macht und Sachsen, irgendeiner von denen wird es dann schon mit Marktwirtschaft probieren und das wird sofort das Erfolgreichste, ja. Und ja, die lesen einfach die falschen Bücher, ja. Also, das ist völlig klar. Das ist ja da, also.
Ja, die Frage ist halt immer, wie viele Leute kriege ich von denen überhaupt zum Bücher lesen, weil das ist ja im Prinzip das, was ich mache. Ja. Und ich poste sie ja kostenlos. Das ist ja das, was ich mache. Ich übersetze ja die Meisterwerke von Mises.org, so dass es überhaupt die zwei Bücher vor Demokratie, der Gott, der keiner ist, von Hoppe, nie auf Deutsch gegeben hat, weil sich niemand darum bemüht hat. Ich habe das jetzt halt endlich gemacht. Und gerade über Geldsystem, finde ich, muss gut, da liegt die Bitcoin-Szene schon ein bisschen vor, aber so das souveräne Individuum hat es nicht auf Deutsch gegeben. Und so viele, die jetzigen, genau, darüber wollte ich noch sprechen, nämlich ein bisschen über Milei. Die hatte ich zwar auch schon mal mit Tilman Knechtel angesprochen, aber ich glaube, da bist du auch eine ganz gute Adresse für. Das ist immer das, was ich. Ja, also wer hat länger damit zu kämpfen gehabt als du, wenn du schon eine Partei gegründet hast und eine libertäre Partei gegründet hast? Diese Vorstellung, jedes Mal immer wieder mit Minimalstaatlern diskutieren zu müssen, die hingehen und einem erzählen, ja, wir wählen mit unserer Kleinstpartei den Präsidenten, der bekommt 51% und der schafft dann den Staat ab vollkommen gegen seine Interessen. Und dass das gar nicht funktioniert, dass das logisch komplett widersprüchlich ist. Was ist deine Strategie, um das Leuten beizubringen, dass das nicht funktionieren kann?
Also im Zusammenhang mit Millet, siehst du das dann kritisch, dass der Millet da überhaupt angekommen ist?
Also ich sehe Vorteile in Milei, das will ich schon erstmal zugeben, ich kritisiere Milei ganz, ganz viel, aber erstmal ist der Punkt, er hat es geschafft mit Namen wie Ludwig von Mises und Murray Rothbard und mit der österreichischen Schule Präsident zu werden. Das ist erstmal eine Hausnummer, das muss man erstmal schaffen. Dann hat er eine ganze Reihe an Steuern gecuttet und Ministerienstellen abgebaut, wobei das teilweise ein Trick war, er hat die Ministerien fusioniert und nicht einfach abgeschafft, so wie er es versprochen hat. Aber als ganz, ganz große Hausnummer ist, er hat die Zentralbank nicht abgeschafft und im Augenblick diskutiert unser deutsches Mises-Institut darüber, dass das ja gar kein eigentlicher Punkt wäre. Man kann die Zentralbank gar nicht einfach abschaffen, sonst würde man entweder Hyperinflation verursachen, was absurd ist. Dann ist das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass das wahnsinnig viele Kollateralschaden mit sich bringen wird, was sein mag, aber das ist schwierig überhaupt hervorzusetzen. Und dann hat Javier Milei 42 Milliarden Schulden aufgenommen vom IWF und von den Amerikanern und also von einmal vom Finanzministerium und dann von der Interdevelopment Bank. Und das ist das, was jetzt gerade sein argentinisches Wirtschaftswunder bewirkt. Und die libertäre Szene will es nicht verstehen. Ein Markus Krall will es nicht verstehen. Eine Frauke Petri will es nicht verstehen. Und das ist das und so, wenn wir als Kleinstpartei, als winzige libertäre Gruppierung uns darüber nicht einig sind, dass das hier eine Psyop ist, dann können wir es lassen. Also wir werden uns nicht grün. Da gehe ich lieber mit AfDlern diskutieren. Die haben mehr Sachverstand darüber als Libertäre. Die glauben, wir schaffen eine Partei, setzen den als Präsident ein. Der macht dann nicht, was er sagt. Und dann ist trotzdem das irgendwie positiver. Weil damit verkauft man 3-4 Bücher, indem man die Ära Milei titelt. Ich kann damit nicht arbeiten. Aber das ist im Augenblick jetzt seit ungefähr einem Jahr das Thema von mir.
Ja, also ich sehe das so, dass es gut war, dass er rangekommen ist, dass er eben die libertäre Ideen bekannt gemacht hat. Auch in diesem Zuge hat ja dieser einer UFC-Kämpfer gesagt, lest Hoppe, ja, Demokratie, ja. Der Gott, der Keiner, ja. Ist absolut sensationelles Ereignis der letzten 20 Jahre. Und ist ja eben österreichische Schule, kommst du scheiße zum Hoppe und so. Aber jetzt erst mit der Zentralbank, da können aber ja wir dann eben sagen, ja, aber wenn es schief geht, ich meine, es muss ja schief gehen, wenn du die Zentralbank nicht abschaffst, kann man sagen, ja, siehste, weil er die Zentralbank nicht abgeschafft hat. Und dein Nächster müsste dann sagen, ja, sorry, ich habe die Zentralbank nicht abgeschafft. Und natürlich die Abhängigkeit jetzt vom IWF und amerikanischen Geldern, das ist ja Wahnsinn, ja, oder BlackRock, mehr oder weniger. Aber ich finde es trotzdem positiv, dass jetzt in Amerika, in Südamerika mal einer mit, die sind ja alle sozialistisch, die südamerikanischen Länder, bis auf El Salvador jetzt, ja, über Jahrzehnte gewesen. Jetzt einer mal, ja, mit der richtigen Ideologie rangekommen, wenn es dann schief geht, immerhin, sagen wir mal, was weiß ich, die Hälfte oder was weiß ich, 30-40% kapieren es vielleicht jetzt, dass Marktwirtschaft doch was Gutes ist von den Argentinern. Ich finde es netto positiv. Und wenn es schlecht ausgeht, dann können wir sagen, ja siehst du, du hast da noch nicht mal die Zentralbank abgeschafft, was das absolute Minimum ist eigentlich. Das kann halt eventuell nicht gleich am Anfang machen, weil der hat ja irgendwie keine Mehrheiten gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie es gerade steht, aber du brauchst ja da eine Mehrheit. Ja, weiß ich, wie ich
sage. Ja, gut. Das ist immer das Argument, was kommt. Das bringt auch Philipp Bargos und so weiter immer als Argument. Sehe ich so, dann finde ich, dann ist der nächste Schritt, den man machen müsste als Politiker, der sich selbst Anarchokapitalist nennt, transparent sein. Da müsste man sagen, warum kann ich das nicht? Und das wurde aber, Javier Milei hat seine Wirtschaftspolitik und die Erklärung, warum er die Zentralbank nicht abschafft oder sogar in die Luft sprengt, wie er es versprochen hätte, warum er das jetzt nicht kann. Und die Ausreden dafür, die waren viel zu schlecht, als dass man sie auch nur ansatzweise ernst nehmen kann. Also mein Punkt dahinter ist, ich habe darüber auch schon mal mit Tilman Knechtel gesprochen, ich wittere eine Psyop dahinter. Das, was die erreichen wollen. Und das hat übrigens, bevor er Präsident wurde, Stefan Blankertz in der Eigentümlich freigeschrieben. Das beste Szenario, was uns erwarten könnte, ist, dass Javier Milei den argentinischen Staat wieder flott kriegt. Und das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Sondern wir wollten ja eigentlich, dass er das unterteilt. Und Sezession ist kein Thema bei Milei. Selbst Sonderwirtschaftszonen wie freie Privatstädte oder sowas, haben die dem angeboten. Hat er gesagt, nein, machen wir nicht.
Das wusste ich nicht. Das ist ja richtig scheiße. Ja.
Das weiß ich von Alessandro Fossillo, dem italienischen Libertären, der auch bei der Property and Freedom Society sitzt. Der hat gesagt, er ist sehr gut mit der argentinischen libertären Szene. Also, weißt du, so wie wir hier ein mieses Institut und Haie-Clubs haben. Sowas gibt's in Argentinien auch. Und diese Leute kennt Milei nicht. Milei hat mit diesen Libertären gar nichts zu tun.
Ich weiß nur, dass Titus neulich in Argentinien war und nicht zurückgekommen ist mit einer privaten Stadt.
Ja, also und das ist ja und das kostet ihn nichts, weil das würde nicht mal die Peronisten torpedieren. Das könnte ihm wirklich egal sein. Aber das wäre ja,
wahrscheinlich, gratis. Wahrscheinlich würden sie das ahnen, wie wichtig das ist. Also, aber das finde ich ganz schlecht. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen.
Sehe
ich
auch. Also meine Aussage ist, Javier Milei wurde ja von Ihnen, von den bösen Mächten, vom IWF und so weiter und so fort, ne? Eingesetzt.
Du musst gleich lang nachdenken.
Israel, auch gehört auf jeden Fall mit dazu, weil der gehört ja zu dieser Chabad-Lubavitch-Leuten.
Ja, was Israel jetzt macht, dass sie sich ranwanzen an die ganzen, ja. Die da gewinnen in Südamerika, sind alle verbunden mit Chabad-Lubavitch.
Ja.
Auch der Brasilianer da. Und auch andere, die scheinen sich jetzt sozusagen versuchen, sich den südamerikanischen Kontinent zu krallen, aber die sind aber schon nicht sozialistisch. Ja? Also die sagen sich, lass uns das erstmal aufbauen, Südamerika wird Südamerika stark, kann ich mir denken, da haben wir wieder einen starken Partner. Also das ist der Vorteil, dass die Netanyahu-Leute, sagen wir mal, die sind ja nicht sozialistisch. Das kann man, die sind halt kooperatistisch, das ist auch nicht libertär, ja? Kooperatistisch. Also per Saldo, ich weiß ja nicht, welchen Einfluss die da haben, ob der Milei deswegen gewonnen hat oder ob er einfach so populär wurde, ja. Ist dahingestellt, aber es ist so ein deutliches Muster, dass die alle Connections zu Israel haben, das ist der Wahnsinn, ja. Aber deswegen finde ich es trotzdem ja gut, dass die jetzt mal ein bisschen mehr Marktwirtschaft da ausprobieren, ne?
Sicher, und das will ich auch nicht in Abrede stellen. Also man denkt ja gerne immer an Schwarz-Weiß. Und ja, ich finde netto grundsätzlich auch erstmal positiv, dass er da ist. Also ich finde, es ist jetzt an uns, das zu nutzen. Die Botschaft, dass ein Libertärer mit der österreichischen Schule Wahlkampf machen und Präsident werden kann. Das ist erstmal ein Punkt, den wir ausnutzen sollen, dieses Gratis-Marketing. Aber wir sollten das eben nicht dazu nutzen, wie du selber gesagt hast, uns gegenseitig Medaillen umzuhängen und einfach Javier Milei zu loben oder Bücher zu schreiben, die Ära Milei hat angebrochen und dann lobt man nur seinen persönlichen Werdegang, statt dass man die Ideen in den Vordergrund stellt. Ja, man sollte halt nicht nur Bücher rausbringen, in denen man Milei lobt und eine Biografie über ihn schreibt, sondern indem man die Sachverhalte, die Milei eigentlich umsetzen will oder wollte, dass man die propagiert. Sowas wie Abschaffung der Zentralbank und was das bewirken sollte und so weiter und so fort. Und dann kann man da drauf aufbauen. Das ist meine Position. Ich denke halt, Saifi Dinamous, der Autor vom Bitcoin-Standard, hat das ein bisschen so ausgedrückt. Er hat gesagt, was jetzt passieren wird, nachdem er die Geldmenge vervierfacht hat und dann den zukünftigen Wirtschaftscrash weiter hinausgeschoben hat, der wahrscheinlich dann nach seiner Legislaturperiode eintritt, so wie er selber auch schon eine Hyperinflation geerbt hat, ist, alle werden am Ende des Tages auf uns zeigen und sagen, das war kein wahrer Libertarismus. Also wir werden dann sagen, das war kein wahrer Libertarismus, und die werden alle sagen, seht ihr, Libertarismus funktioniert nicht. Und wir sitzen dann da und sagen, ja, weil es nicht die reine Lehre war, weil es nicht rein umgesetzt hat. Und dann lachen die uns genauso aus, wie wir jetzt die Kommunisten auslachen. Und das ich mir so, wir predigen das jetzt schon. Wir kritisieren jetzt schon, dass er nicht das tut, was er eigentlich hätte tun sollen. Und in 4 Jahren ist es zu spät. Dann sage ich mir, dann werden wir über diese Lachsalven der Etatisten nicht mehr hinwegkommen. Das ist mein Punkt, weswegen ich jetzt dagegen schieße und nicht erst, wenn es dann gescheitert ist.
Absolut richtig, und es wird genauso passieren, wie du sagst. Aber ich glaube nicht, dass es eine Psalm in dem Sinne ist, dass sie den rangebracht haben, damit er scheitert. Glaube ich nicht. Die haben, also gerade Israel ist sehr geschickt, auch zu sehen, okay, was sind die kommenden Themen? Dann haben sie den gefördert und dann kam sogar ein richtiger Ostrin ran. Ich glaube aber nicht, dass sie das absichtlich machen, damit scheitert. Das ist mir dann zu verschwörerisch. Sondern es geht halt seinen Gang, wie es so ist, wenn du im Staat vorstehst, da hast du die ganzen Kräfte, die einwirken. Aber ich glaube nicht, dass der installiert wurde, um zu scheitern. Das ist mir zu verschwörerisch. Da hätten sie auch einfach so.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal den größeren Aluhut aufhabe als du.
Ja. Selbst in letzter Zeit öfter, ja. Der Markus Krall hat gestern oder heute gepostet, wie heißt der, Lindsey Graham, dass er nicht in Amerika gestorben ist. Und dann habe ich drunter geschrieben, jetzt halte ich mich schon mal von der Verschwörungstheorie fern und dann bringst du die, ja. Ja, also ich sehe generell ja, also im Vergleich zum Tillmann, der Tillmann zum Beispiel denkt ja immer, alles ist genauso geplant, wie es jetzt gerade passiert, ja. Und ich sehe da mehrere Kräfte am Werk. Und mir ist es dann zu viel zu sagen, ja, das haben sie extra, ich meine, der Aufwand, dann bringst du extra da so einen Libertären ran, damit er da scheitert und so. Das ist mir, das sehe ich nicht.
Er war ja erstmal eine relativ unbekannte Hausnummer. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist der Flughafenbetreiber von Buenos Aires, der ist so ein Multimilliardär, der hat im Endeffekt ihm das Kapital zur Verfügung gestellt, dass er überhaupt in die Politik gehen kann. Und dann war er ja Ökonomieprofessor und tatsächlich ein bisschen Austrian Economics zu lehren in einem Land, das das gleichzeitig erlaubt und auf der anderen Seite so in der Wirtschaftskrise verhaftet ist, dass das dringend notwendig ist, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. So kann ich mir nicht wenig vorstellen, dass man damit Werbung machen kann. Aber das Scheitern halte ich für mehr oder weniger vorprogrammiert, weil ich finde es auch so schon so schlimm, was er in sein Kabinett einberufen hat. Darüber habe ich mit Karl Friedrich Israel diskutiert, weil ich gesagt habe, so, das Kabinett kann er ja frei wählen. Und er korrigiert mich nur so und sagt dann so, ja, yeah, vordergründig kann man das frei wählen. Was hinter den Kulissen passiert, das weißt du nicht. Und das ist ja auch fair, das zu sagen. Aber
viele von der alten Garde da reingetan.
Exakt. Und damit ist ein Versagen vorherbestimmt.
Ja, absolut. Aber ich glaube nicht, das war dann wahrscheinlich eher der Druck, oder? Ich weiß es nicht. Ich freue mich trotzdem, dass er rangekommen ist, dass er jetzt also einiges doch durchgezogen hat. Und ich meine, für uns, wir wollen ja sowieso die Staaten abschaffen. Also ich verstehe es bei uns. Ich sage jetzt, okay, der hat ein bisschen Liberalismus verbreitet, auch zum Beispiel der, wo man ja auch noch nicht weiß, was der Elon Musk wirklich will, teilt ihr jetzt auch ständig Austrians, ja? Also so Sprüche von Austrians. Ich habe dann unter einem drunter geschrieben, aber dein wie heißt das, Grundeinkommen da, das ist aber genau das Gegenteil von dem, was die Austrians lernen. Das liest ihr natürlich nicht, ja? Aber auf der anderen Seite, der hat 200 Millionen Follower und teilt immer wieder mal Austrians. Ja? Er ist nicht Rotbart und nicht Hoppe, leider, aber immerhin Hayek und Mises, glaube ich, hat er auch. Wir brauchen ja auch Marketing, ja, und wenn der es vielleicht anders meint, der Elon Musk, ja, weiß man ja nicht, Transhumanist und so weiter, aber was können wir uns mehr wünschen, als dass zumindest der mit der größten Reichweite ab und zu den Austrian teilt, ja, so sehe ich es.
Ja, Bin ich im Prinzip ganz der Meinung. Es ist im Prinzip dasselbe wie beim AfD-Thema, ja. Ich gehe einfach nur jetzt schon darüber hinaus und sage, das reicht mir nicht, ich möchte mehr. Und du sagst, für den Moment reicht mir das. Und das ist erstmal das, das ist das Blatt, was ich auf der Hand habe, damit muss ich jetzt eben spielen. Und verstehe ich. Sehe ich ja auch ein. Was ich halt nicht einsehe, ist, dass die Ära Milei von Philipp Bargus im Epilog auf 3 Seiten Milei ein bisschen kritisiert, wobei die Kritik ganz schön groß ist, und auf den vorangegangenen 10 Kapiteln halt ihn nur lobt und eine Biografie über ihn schreibt. Das finde ich, das sollte nicht unser Anspruch und unser Job sein. Ich finde, und damit will ich wieder ein bisschen aufs Kernthema zurückkommen, das sollte die libertäre Strategie sein, eine Art Plan aufzumalen, also natürlich in entsprechenden Rahmen und in einer größeren Reichweite, aber das ist die Richtung, in die es gehen sollte. Und wir müssen halt einfach zu allen Themen was zu sagen haben. Zentralbank ist ein großes Thema, Rente ist ein großes Thema, Europäische Union ist ein großes Thema, aber solche Dinge. Über die Rente hatte ich mal einen Space gehabt. Wir haben schon gegen Anfang unseres Gesprächs das kurz angeschnitten. Und ich habe halt gesagt, ich finde, wir sollten halt alles privatisieren, was nicht nied- und nagelfest ist, und dann dafür sorgen, dass diejenigen, die bisher eingezahlt haben, wie du auch gesagt hast, man muss einen Cut machen irgendwo bis zu einem bestimmten Jahr, und dann sagen, alles, das geht in den Rententopf, und für diejenigen zahlen wir noch aus. Alles, was jetzt, sagen wir mal, unter 45 ist, der muss für sich selber sorgen, weil wir haben, alle vorangegangenen Politiker haben alles verzockt. So kann es gehen und so muss es gehen. Und ich denke, solange wir uns auf Umlage verzichten, ist es auch aus der Perspektive der Neurechten relativ dämlich, darauf zu setzen und gleichzeitig, also auf den Sozialstaat zu setzen und gleichzeitig die Demografie umzukehren zu wollen. Das geht nicht. Und das wollen die aber nicht verstehen.
Nee. Das ist ein echtes Problem. Ja. Aber wahrscheinlich muss er einfach alles zusammenbrechen, ja, dann werden seine Ziele verhungern und dann.
Ja, aber das mit dem Zusammenbrechen. so langsam aber sicher übernehme ich immer mehr diesen Punkt, der Tag X wird nicht kommen. Also was ist ein Zusammenbruch? Was bedeutet das überhaupt? Klar, ich kann mir eine Hyperinflation wie Weimar 1923 vorstellen. Das ist ein Zusammenbruch, den ich verstehen kann. Krieg ist etwas, also ein Krieg, der uns direkt betrifft, wenn wir angegriffen werden. Und der Einberufungsbefehl im Briefkasten liegt. Das ist ein Zusammenbruch, den ich verstehen kann. Aber Kuba bricht auch nicht zusammen. Kuba ist ein seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten.
Kuba ist meiner Meinung nach kein gutes Beispiel, weil das ist eine Insel, und ich sehe es ja auch hier auf den Philippinen und so weiter, die halten sich doch schwarz, die holen die Fische selber aus dem Meer, die halten sich doch einen Schwarzmarkt am Leben.
Genau.
Ja, aber das ist, weil sie eine Insel sind und weil die Nahrung direkt aus dem Meer holen können.
Ich denke aber auch, wir könnten in einer Substanzwirtschaft landen, die noch die nächsten 40 Jahre so weitermacht wie jetzt. Nur das ist halt eine Katastrophe. Also ich glaube halt nicht, der große Zusammenbruch kommt, sondern ich glaube halt, wenn wir es nicht schaffen, den Leuten zu erklären, wie eine bessere Alternative aussieht, ohne dass sie so viel dazu tun müssen, aber mehr machen müssen, als ein Kreuz bei einer Partei zu setzen, dann kommt eventuell ein bisschen so eine Einsicht. Ich denke schon, dass Politik was verändern kann. Einfach zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es das nicht. Das Christentum ist im antiken Rom so eingeführt worden, ja? Das hat ein Politiker gemacht. Das ist nicht durch von selbst gekommen. Da ist Kaiser Konstantin gekommen und hat denen erstmal eine große Toleranz eingeräumt. Sowas muss schon passieren. Und deswegen bin ich nicht ein kategorischer Anti, auch wenn ich das oft so propagiere, in dem Sinne von, so, ich möchte, dass du diese Einstellung erhältst, aber nicht, dass du weiß ich nicht, auf der Straße gleich ein Politiker eins auf die Schnauze haust, weil du ihn nicht magst oder sowas. Also das ist mein grundsätzlicher, denke ich mal, strategischer Weg.
Ja, ich glaube, wir sind ja da nicht so fern, deswegen will ich es aber trotzdem sagen, weil viele das eben so sehen. Was meiner Meinung nach ein ganz schwerer Fehler ist von der libertären Szene, ist eben so auf die zu schimpfen, die die AfD wählen. Man kann das ja so machen, wie du das jetzt machst, analysieren, ich glaube, das geht so und so. Mhm. Zu sagen, ihr seid moralisch verwerflich und so weiter, weil ihr schützt es. Das finde ich einen schweren Fehler, weil dann denken die, was ist das für eine komische Sekte, ja? Wir haben jetzt eine Notwehrsituation, ja? Ich will nicht mehr, dass meine Kinder in Gefahr sind, ja? Und dann wähle ich halt jetzt die, von denen ich hoffe, dass sie es richtig machen. Also das dann so moralisch zu verurteilen, halte ich für einen ganz großen Fehler, weil die Leute dann sagen, was sind das für Leute, ja? Das ist so, ich möchte mal das Beispiel halt mir zurechtgelegt, weil ich dachte, dass du mit den Argumenten kommst. Das ist, als wenn ich sehe, wie eine Frau vergewaltigt wird und schreie dann noch, ja, es wäre in der Privatrechtsordnung nicht passiert, ja. Also ich meine, was soll das, ja?
Okay, ja.
Also ich finde es richtig, wie du das machst, dass du sagst, ich glaube, die AfD wird das und das machen, das kann man alles analysieren, aber moralisch Leuten eins muss man ganz klar sagen, die AfD-Leute, die in der Politik stehen, die riskieren ihr Leben in Deutschland. Das muss man mal ganz klar sehen, ja. Also, und dann noch zu sagen, das wäre moralisch verwerflich, die zu wählen, ja, wenn man keinen anderen Ausweg sieht, das finde ich einen schweren Fehler in der libertären Szene, und das sehe ich auch in den Kommentaren, sondern sich darauf konzentrieren, und genauso wie du es gesagt hast, man muss das kritisieren, was falsch gemacht wird, ja, auch was der Millet falsch macht, und man muss es jetzt machen, da hast du vollkommen recht, aber das ist natürlich auch so eine innerlibertäre Diskussion, die kriegt ja der Rest der Menschheit gar nicht mit, leider, ja? Aber vom Grundsatz her hast du da völlig recht, ja.
Ich finde das absolut fair. Also so würde ich auch nicht vorgehen. Und ich will vielleicht noch kurz hinzufügen: Ich bekomme auch von AfDlern die Hände gereicht. Es gibt ja, sind ja nicht alle gleich. Es kommen ja AfDler auf mich zu und sagen so: Hey, ich bin auf deiner libertären Schiene eigentlich voll dabei. Vielleicht nicht mit demselben Hintergrundwissen oder sowas, aber der Kerngedanke, der ist den Leuten geläufig. Und ich bin ja auch schon mal auf Veranstaltungen eingeladen worden und habe dann einen Vortrag gehalten über libertäre Themen. Und es gibt ja AfDler, die kritisieren ihre eigene Partei sogar mehr, als ich das tue. Und die sagen dann zu mir so, ich möchte die libertären Gedanken und das wirtschaftstheoretische fundierte Wissen mit in meine Partei einbringen. Bei anderen kommen Österreicher ja überhaupt nicht zum Zug. Also die Grünen würden mich im Leben nicht einladen. Ich würde auch eine Einladung von denen annehmen, aber das ist wahrscheinlich eher utopisch, dass sie mich da einladen würden, um
Dass du lebend wieder rauskommst. Nee, so sehe ich
eben.
Es gibt ja das libertäre Gedankengut in der AfD und das sollte man stärken. Und ich meine, ich kritisiere auch. Auch Sachen, ja, ständig. Aber ich finde, dass sie es relativ gut machen. Und ich kritisiere zum Beispiel, hier in Wehrpflicht geht ja wohl gar nicht, ja. Da hoffe ich, dass wir das ändern.
Ja. Mindestlohn auch.
Ja, Mindestlohn ist ja Wahnsinn, ne? Ach, ja. Die sind für Mindestlohn, oder was?
Ja.
Oh.
Schon lange. Also die furchtbarste Sendung, die ich, das ist schon Jahre her, die furchtbarste Sendung, die ich gesehen habe, da war Guido Reil, dieser Ruhrpott Bergbautyp von der AfD zusammen mit Kevin Kühnert in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow und du kamst aus dem Entsetzen nicht mehr raus, weil Guido Reil erstmal hingeht und ist ja froh, dass er überhaupt mal in so eine ÖRR-Talkshow eingeladen wird und dann gibt er sich so erst ein bisschen duckmäuserisch und sagt dann so, oh, ich bin so froh, dass ich auch endlich mal was sagen darf und hier sitze ich neben dem großen Kevin Kühnert und ich so, was? Kevin Kühnert ist 35 und hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, der weiß gar nichts, der kann nur Virtue Signalen und dann sitzt der aber so selbstbewusst da und erzählt, ja, ich kritisiere meine Partei andauernd. Wir haben den Mindestlohn geschafft und wir sind am kritisieren, dass die Partei noch mehr Mindestlohn umsetzt. Und sie sind ja überhaupt nicht für Mindestlohn, also für faire Löhne. Und Guido Reil so, doch, ich habe durchgesetzt, dass meine Partei jetzt auch endlich für den Mindestlohn ist. Und ich denke, sitzen und dann so, Gott, um Gottes Willen, ihr seid schlimm und schlimmer. Aber das ist jetzt halt inzwischen so. Frauke Petri hat es auch bei Ben Ungeskriptet erzählt, dass sie in dem Flügel war, der gegen den Mindestlohn war, weil sie ökonomisch gebildeter waren. Und inzwischen ist Alice Weidel für Mindestlohn. Weil man so funktioniert halt dieser Lobbyismus-Kram. Und mag ich auch nicht, ist halt eine furchtbare Sache. Aber das ist auch so ein Punkt, den werden die Leute nicht lernen. Du hast ja auch schon mal mit dem Agitator der zentralen Planwirtschaft diskutiert. Der Typ hat ja von nichts eine Ahnung. Und als ich in der Honigwabe mit dem über Mindestlohn diskutiert habe, war mein Punkt auch so ein bisschen dieses Praxeologie-Statement. Ich habe gesagt, lass uns nicht ein empirisches Beispiel finden. Hier hat man Mindestlohn eingeführt und da hat man ihn nicht eingeführt. Und dann ist in dem, wo es das gab, der Lohnstandard gestiegen und in dem, wo es ihn nicht gab, ist er gesunken. Und das vergleicht man dann miteinander. Du wirst 100.000 Variablen nicht berücksichtigt haben, die dafür gesorgt haben, dass das ganze Ergebnis verfälscht ist. Das ist aber das, was der Agitator tun wird. Und was ich sage ist, was ist Mindestlohn? Mindestlohn bedeutet, dass jemand bereit ist, zu einem bestimmten Lohn zu arbeiten, aber du sagst, nein, das darfst du nicht. Und das kostet Arbeitsplätze. Das ist theoretisch ganz, ganz einfach. Und Trotzdem waren nach dieser Sendung, wo ich das so simpel erklärt habe, 30% immer noch für den Mindestlohn. Und deswegen sage ich, es kann nicht anders gehen, als ich will nicht mit diesen Leuten zusammenleben. Ich will mich von denen abspalten. Die sind zu dumm, um das zu begreifen. Die müssen selbst gegen den Elektrozaun pissen.
Ja, deswegen sage ich, Sezession ist der Königsweg.
Ja, so sehe ich es auch. Dann probiert
es verschiedene aus und ich sage, ich würde mir sogar, also ich will ja nicht in die Politik, aber ja, das würde mich sogar reizen, mich würde auch keiner wählen und so, aber ein Bundesland, das sich abspaltet, zu reformieren, weil es ist so simpel.
Ja. Also, es, ja. Ja.
Wird leider wahrscheinlich nicht passieren, aber, oder irgendeiner, der hat so wie wir, ja, müssen ja nicht wir sein.
Helge Pahl hat mal eine schöne Geschichte in der Eigentümlich freigeschrieben darüber, dass sie in Venezuela auf einem Kreuzfahrtschiff gekidnappt wurden. Und dann hat Maduro sie dazu angeleitet, so, ihr seid doch aus dem Westen, ihr bringt uns jetzt bei, wie eine wie man Sozialismus überwindet und eine fähige Wirtschaft einführt. Und Helge Pahl schreibt das so schön mit so einem sarkastischen Unterton. Eigentlich haben wir nicht viel gemacht. Wir haben nur dafür gesorgt, dass die ganzen Leute, die uns behindern, aus dem Weg gehen. Also, es, ja, ich will ein bisschen zum Schluss kommen, weil wir jetzt über eine Stunde dran sind und im Prinzip haben wir schon die ganze Zeit über die Strategie gesprochen, was wir tun sollten. Also mein Weg ist so ein bisschen, das Wissen der österreichischen Schule auf Deutsch kostenlos zur Verfügung zu stellen und ja.
Und wo, sag doch dann, weil ich poste es ja auch bei mir, wo kriegt man das dann?
Also im Allgemeinen die beste Seite, um Schriften kostenlos runterzuladen, ist lib-lib.org, also lib-lib.org. Das macht jetzt ein Kollege von mir. Ich schicke dem das immer, sobald ich ein neues Buch übersetzt habe. Da stellt er das online, ist eine sehr einfache Übersicht, da kann man die Sachen runterladen. Natürlich ist das jetzt noch keine komplexe Bibliothek, so wie mises.org, aber auf lange Sicht will ich halt auch dahin, dass wir ein bisschen mehr über die Grenzen von geistigem Eigentum und Urheberrechten und so weiter nachdenken und dass das eigentlich totaler Quatsch ist und dass wir das abschaffen sollten. Das will ich jetzt nicht nochmal komplett zum Thema zu machen, aber also so einzelne wichtige Bücher findet man dort eben komplett kostenlos online und ansonsten, ja, bei mir ist es, ich teile die Sachen auch auf Telegram zum einfachen Download. Ich habe auch der Atlas-Initiative gesagt, alles, was ich an Büchern poste, können sie auch bei sich auf die Seite stellen. Das haben sie am Anfang gemacht, ich glaube, das haben sie inzwischen eingestellt, aber könnte ich auch nur wieder nachhaken. Auf Twitter, genauso wie auf YouTube, bringe ich regelmäßige Übersichten, weil meistens lesen die Leute auch, also ich habe die Ökonomie und Ethik des Privateigentums eingelesen, das sind fast 14 Stunden. Man braucht viel Interesse, um sich das zu geben. Ich habe das Interesse, ich verstehe aber, wenn einer nicht das Interesse hat und sich lieber nur 20 Minuten Zusammenfassungen anhört oder sowas.
Ja, ich finde es natürlich heroisch, dass du das machst, aber bei mir war es ja viel einfacher. Ich habe nur ein Buch gelesen über die österreichische Schule, habe es kapiert und das hat mir dann gereicht. Also es gibt auch Leute, die es sofort kapieren.
Du liest ganz anders als normale Menschen. Ja. Du schlägst ein Buch auf und dann saugst du den Inhalt auf und hast das auch aufgenommen. Die meisten Leute sind aber, das war einer meiner Ansätze, als ich auf deinen Kommentar auf Twitter geantwortet habe. Ich habe so viele Leute getroffen, die sagen so, ich kenne Oliver ja nicht seit 20 Jahren. Ich so, ja, dann bring mir mal aus sicher und statt die besten Argumente von Oliver Janisch. Die haben keine Ahnung. So, haben Sie es gelesen? Ich weiß es nicht. Also Oliver Flash ist mein Paradebeispiel dafür. Der versteht überhaupt nichts von deinen libertären Ansätzen, sagt aber, er kennt dich seit 20 Jahren. Denke ich mir so, ich
weiß. Aber der liest mich ja nicht. Der liest mich ja nicht.
Nee, also deswegen, also wenn du auf, ja, wenn du unterlebst.
Der ist viel libertärer geworden, ja. Und er hat.
Kann sein. Ich vermeide es, ihm zu lange zuzuhören.
Aber hat meinen Post gesehen, also den, über den wir gerade die ganze Zeit gesprochen, und hat einen Daumen nach oben gemacht.
Okay. Eigentlich wollte ich auch noch das Klimawandelthema ganz, ganz kurz ansprechen, aber ich hatte erst kürzlich Holger Tuss vom Eike-Institut da und da haben wir Klimawandel im Detail besprochen. Aber ich wollte zumindest noch einen ganz kurzen Exkurs dazu machen, weil das hat der Dirk Hesse von der PDV auch mokiert. Das war 2024, dass sie da zur Europawahl antreten wollten. Und wo du schon gesagt hast, du hattest Probleme, es überhaupt in die Partei reinzubringen. Jetzt ist es Parteilinie und jetzt ist die Partei fast aus der Europawahl rausgeflogen, weil die das nicht publizieren wollten, dass Klimawandel alles daran Quatsch ist. Weil ist ja wissenschaftlicher Konsens und in dem Moment, wo ihr das schon nur, also ihr werdet live gefact-checkt. Das ist einfach unerträglich. Es ist unfassbar, dass so ein Medium, die verpflichtet sind, eine Partei online zu stellen, egal was sie sagt, dass sie meint, sie könnte euch fact-checken und euch keine Bühne bieten, wenn also mir geht das gar nicht in den Kopf rein.
Moment, was ist da passiert? Also die hatten das drin und dann haben die, und was ist da passiert?
Ich hatte 2024 Dirk Hesse angeschrieben und gefragt, wollen wir nicht den Dexit zum Thema machen bei der Europawahl? Und er so, ja, eigentlich wollten wir Klimawandel zum Thema machen. Aber warum nicht? Und dann haben sie das mit dem Dexit gemacht, aber den Klimawandel auch als thematisch drin gelassen. Und da wird ja bei der Europawahl jede Kleinstpartei auch interviewt und die kriegen dann einen kurzen Sendeplatz, ne? Und dieser Sendeplatz wurde von, meine ich, der PDV ihnen verwehrt, weil sie gesagt haben, Klimawandel glauben wir nicht. Ach. Und dann da hat der, also Dirk Hesse hat mir das, das ist jetzt 2 Jahre her, ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, aber Dirk Hesse hat zu mir gesagt, also diese Pressemitteilung von wegen, so, ihr leugnet den Klimawandel, das ist kein wissenschaftlicher Konsens, damit seid ihr Schwurbler und damit brauchen wir uns nicht mit euch zu befassen. Also ganz absurd.
Unglaublich. Unglaublich.
Aber ich wollte aber noch mal kurz drauf eingehen, weil du gesagt hast, Klimawandel ist ein unglaublich wichtiges Thema und das sehe ich auch so, weil der Klimawandel immer, wie bei Sozialismus so häufig, als diese Gefahr von außen benutzt wird, um uns alle unter der Knute zu halten. Und wie man mit Milliarden an Steuergeldern für die EU dann das Wetter ändert, das ist mir noch nicht bekannt geworden, aber das ist halt das, was propagiert wird. Aber worauf du noch ganz vermehrt Wert legst, darüber aufzuklären, das ist eben dein Truther-Thema über Religion. Und darüber wollte ich zumindest zum Abschluss noch ganz kurz sprechen. Also, weil ich da so wenig drin stecke. Ich meine, ich bin zwar immer wieder in Geschichtsrevisionismus und auch verschwörungstheoretischen Themen beschäftige ich mich auch mit. Aber Religion ist für mich immer so eine Art. Robert Grötzinger hat mir da ganz viel geholfen und ich verstehe mehr den Punkt von Intelligent Design, seit ich mich mit ihm mehr unterhalten habe. Ich sehe auch einen großen Wert in den 10 Geboten Christentum per se, dass das libertäre, anarchistische sogar Botschaften sind. Aber ich stecke nicht bei diesen ganzen einzelnen christlichen, jüdischen und auch muslimischen Ideologien, die teilweise gegeneinander gerichtet sind. Ich habe immer ganz, ganz großes Problem damit, Tilman Knechtel und den dritten Tempel bauen zu verstehen. Das muss man mir immer sehr genau erklären. Ich raff das oft gar nicht so genau. Aber du siehst da eines deiner Hauptaugenmerke drauf. Deswegen frage ich mal so ganz unbedarft, warum ist es so wichtig?
Also die wichtigste Botschaft für dein Publikum ist natürlich, dass Jesus tatsächlich ein Anarchist war. Ja? Und da wird Römer 13 wird da falsch übersetzt. Ja? Da steht bei der EU quasi, du musst dem Staat gehorchen. Eigentlich heißt es aber, du unterliegst der Exousia. Das ist eigentlich eine psychische Kraft, also eine, wie soll man sagen, eine spirituelle Kraft. Ja? Und die Jünger sind ja auch aus dem Gefängnis ausgebrochen und so weiter. Also er war ein Anarchist, das ist vielleicht für dich am wichtigsten. Und was ich jetzt kürzlich rausgelassen habe, ist, dass der Gott des Alten Testaments gar nicht der richtige Gott ist. Aber das wäre wahrscheinlich jetzt too much.
Okay.
Ja. Und warum das wichtig ist, ist natürlich, weil ich denke, dass die Eliten das alles wissen und uns seit 2000 Jahren an der Nase rumführen, um es mal kurz zu sagen.
Die Eliten, die haben diese ganzen, wir wollen den dritten Tempel errichten und deswegen muss das neue Zentrum der Welt von Jerusalem ausgehen, das haben die alle verinnerlicht.
Ja, also der dritte Tempel wäre dann für dieses Wesen, das nicht Gott ist, ja, da werde ich auch mal ein Video machen, aber das Entscheidende ist der dritte Tempel, genau, also in Jerusalem soll die Weltregierung entstehen und da gibt es ja mehrere Denkrichtungen, also eins ist nach den noahidischen Gesetzen, ja. Kann man googeln, das heißt, du wirst geköpft, wenn du nicht an deren Gott glaubst, das ist Fakt, das steht da drin, das soll durchgesetzt werden, aber natürlich, jetzt gibt's auch die Transhumanisten, die auch wiederum, also was zum Beispiel interessant ist, dass, ich weiß nicht, ob wir tief mal gehen wollen, aber in der Kabbala ja schon der Transhumanismus angelegt ist über den Golem, ja, und später war Frankensteins Monster quasi, beruht auf dem Golem und die wollen es natürlich in eine transhumanistische Weltregierung führen und das hat eben auch okkult-religiöse Hintergründe. Und wenn man verstehen will, wie die denken und warum sie das denken und wie es möglich ist, dass man seit 2000 Jahren angelogen werden, dann sollte man das offene Geheimnis lesen und kaufen.
Bist du ein kategorischer Transhumanismus-Gegner oder siehst du es differenziert und sagst, jetzt hat jeder ein Smartphone dabei und das ist halt noch außerhalb des Körpers, aber über kurz oder lang müssen wir gucken, dass das halt auf Freiwilligkeit basiert, wenn man sich als Mensch mit Technik direkt verbindet sozusagen.
Ja, also für mich ist es eine Horrorvorstellung. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand machen wird. Also ein paar Freiwillige gibt's ja. Einer sogar in dieser privaten Stadt da.
Ja. Das ist mir super suspekt übrigens.
Ja, es ist ja auch suspekt, aber wenn die es freiwillig machen, ja. Nein, der Transhumanismus, ich bin natürlich ein absoluter Gegner vom Transhumanismus, aber davon zu trennen ist das Thema KI. Also nicht zu trennen, sondern die KI ist eine Riesengefahr, aber ich werde das bald ausführlicher erklären. Ich glaube, dass viele dezentrale KIs am Ende die zentrale KI zerstören werden, also oder unwirksam machen. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Also technischer Fortschritt an sich finden wir gut, natürlich als Libertäre, weil es nämlich bedeutet, dass wir alle weniger arbeiten müssen. Ja, das wird nur durch unser Geldsystem und durch die Steuern wird das umgelenkt an die Kabale. Ja. Aber an sich bedeutet der technische Fortschritt, dass wir alle weniger arbeiten müssen. Und davor haben die eigentlich Angst. Da werde ich bald ein Riesenvideo drüber machen. Und natürlich gibt es aber auch Gefahren, natürlich von KI und so weiter. Aber die Lösung ist hier Wettbewerb und dezentral. Und deswegen glaube ich, dass sie KI regulieren wollen, weil die wollen nämlich der KI vorschreiben, was sie sagt. Und das passiert ja jetzt schon. Ja. Also Grok war am Anfang sehr, sehr offen, sehr viel offener bei dem Israel-Thema. Und jetzt hat er einfach sich geweigert, mir zu antworten. Ja. Und das wollen die dann natürlich vorschreiben. Ja. Und das hat ja sogar so eine Zionistin gesagt, das musst du mal vorstellen, hat gesagt, das ist ja jetzt viel einfacher für uns, die Leute benutzen keine Suchmaschinen mehr, sondern benutzen die KI, da müssen wir nur zu den KI-Unternehmen gehen und denen sagen, was die KI antwortet. Hast du es gesehen?
Nee, ich habe nicht diesen Beitrag gesehen, aber das Phänomen ist mir absolut bekannt.
Ja. Und aber es gibt ja dezentrale KIs und die kannst du ja selber trainieren. Ja. Und manchmal haben die keine Chance gegen die Millionen von dezentralen KIs. Ich glaube, dass sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Und da können wir auch mal, wenn das Internet besser ist, nochmal drüber reden. Ist ein bisschen, ich mache ein ausführliches Video drüber, aber ich glaube, mein Lieblingsspruch ist immer derselbe von Mephisto. Ich bin Teil jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Also ich glaube, dass sie sich da ein Ei gelegt haben. Also es hat ja immer zwei Seiten. Ja, wenn du also zum Beispiel ein totalitäres System installierst, dann gibt es natürlich dann auch mehr Widerstand und so weiter. Also ich sehe den Kampf gegen den Transhumanismus nicht verloren, sondern sehe die Chance, dass Menschen freier werden, also weniger arbeiten müssen und dann natürlich auch weniger auf den Staat angewiesen sind, ja, wenn sie weniger arbeiten müssen.
Jetzt erst die Tage habe ich das mit der KI auch so formuliert, dass ich glaube, dass KI eine ganz... Grok sagt mir zum Beispiel, es ist nicht links, es ist nicht rechts, es ist wahrheitssuchend. Und wenn ich mir denke, und ich nehme an, dass auch Elon Musk seine eigene KI benutzen wird, und wenn er irgendwas wissen will, dann fragt er wahrscheinlich selber Grok, so wie jeder andere von uns das auch macht. Mit einer Premium-Version vielleicht, aber das sei mal dahingestellt. Aber der Punkt ist, ich diskutiere hier und da, wenn ich libertäre Erkenntnisse versuche, in der Tiefe deutlicher zu machen, dann diskutiere ich manchmal so mit Grok. Und je mehr ich das tue, desto mehr kommt es mir unausweichlich vor. Grok diskutiert gar nicht mehr mit, wie man Bitcoin überhaupt aufhalten könnte, das als geldtheoretisches Prinzip. Aber auch Libertarismus bis hin zu Anarchokapitalismus, das diskutiere ich mit Grok durch und die Logik ist lückenfrei. Ja. Und wenn die KIs und so wie du auch sagst, mehr und mehr... Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gebracht hast. Ne? Wenn du nur ein paar wenige zentralisierte KIs hast, dann kannst du die woke programmieren und dann kommen dann zwar so absurde Sachen raus, wie die Gründerväter der USA waren alle schwarz und weiblich am besten noch, aber dann kannst du eben, wie man im Sozialismus so schön sagt, die Geschichte umschreiben. Aber wenn du die nicht kontrollieren kannst und wir auf den Pfad der Wahrheit kommen, dann kommen wir mit KI genau dahin. Weil die kann dich nicht belügen, die ist dazu technisch gar nicht in der Lage. Und so sehe ich, dass die KI-Zukunft sehr, sehr viel Positives bringt. Das mit dem Job-Ding, das verstehen wieder auch du und ich, die ökonomischen Analphabeten denken wieder, wir werden alle arbeitslos und brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, da kann ich mal ein separates Video zu machen, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht zu diskutieren.
Aber kennst du meinen Artikel, wo ich mit Grok diskutiert habe, kennst du den?
Weiß jetzt nicht aus dem Kopf.
Weil der ist nämlich, weil es ist viel einfacher für eine KI, die denkt nicht wirklich, aber es ist viel einfacher, logische Gedankengänge nachzuvollziehen. Und ich habe dem einfach mein Buch hochgeladen, auf Englisch, The Order of Freedom, Sicher ohne Staat. Und der hat mir selber die ganzen Argumente gegeben, weil ich gesagt habe, das müsste, also die Lösung ist die dezentrale KI. Und das hat er mir selber abgeleitet aus meinem Buch. Ah, ich verstehe, ja, was du meinst. Er hat am Anfang noch das gesagt, ja, was ist, wenn neue Monopole so entstehen? Sage ich, am besten lade ich dir jetzt mein Buch hoch. Und dann antwortet, oh, jetzt kapiere ich so und so. Ja, ja, alles klar. Ich schick dir das nachher noch gleich. Ja. Aha. Also eine nicht beeinflusste KI, auch wenn sie nicht wirklich intelligent ist, es ist viel einfacher, auf die richtige Lösung zu kommen für eine KI, als zu lügen. Und deswegen, und es gibt ja dezentrale KIs, und deswegen, ich bin da, klar, natürlich theoretisch die Gefahr, dass sie das alle übernehmen und so, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber mein Gefühl sagt mir, dass er sich dann eins geleckt hat.
Ja, also vielleicht ist es ja auch so, dass sie es so geplant haben, weil sie im Herzen schon dieses Gedankengut hatten, dass sie die zentralisierte sozialistische Ordnung zerstören wollten. Ich weiß es ja nicht. Oder das kann ja sein.
Das ist die große Frage. Leider die Akteure, die man da so sieht, machen halt, also zum Beispiel Peter Thiel, machen halt auch wirklich böse Sachen mit Palantir und so weiter. Aber bei dem könnte man zum Beispiel das vermuten, ja, weil es eigentlich so sagt. Aber da scheiden sich noch die Geister. Ich würde halt gern selber, das ist ja immer bei diesen Leuten, die werden ja immer von den falschen Leuten interviewt. Ja. Ich würde mal gern mit dem reden, dann würde ich sagen, ist es so und so. Aber die fragen immer nicht die richtigen Fragen. Auch dem Elon Musk fragt keiner die richtigen Fragen. Und wir kriegen sie nicht. Ja. Keine Ahnung, ja. Aber ja.
Aber ich meine, bin ich auch ganz bei dir. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist schon besser geworden. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da hat man niemandem die richtigen Fragen gestellt. In Deutschland kam dann musste erst ein Thilo Jung zur Bundespressekonferenz gehen, um normale Fragen zu stellen, obwohl der Hardcore links ist. Und damit der Normalbürger überhaupt erstmal merkt, was für dämliche Lügen und Ausreden, die erfinden, um einem entgegenzubringen. Und inzwischen sitzen halt Politiker 4 Stunden in Podcasts, weil sie sonst nicht mehr gewählt werden. Mit anderen Worten, es wird schon besser. Hoffentlich wird es noch viel, viel besser. Aber ja. Vielleicht so ein bisschen als Abschlussfrage. Was hast du als Zukunftskonzept in deinem Kopf? Also ich stelle diese Frage eigentlich jedem meiner Gäste. Wenn du so die nächsten 5 bis 10 Jahre so dir vorstellst, wie es in die Zukunft ging, was wäre dein aus dem Bauchgefühl heraus pessimistisches und welches das so das Best-Case-Szenario? Was könntest du dir vorstellen, wie es laufen könnte, schlimmstenfalls oder bestenfalls?
Ja, Worst-Case ist natürlich Weltkrieg, ja? Also über Russland oder über Iran. Aber selbst dann, ich glaube, dass es auf jeden Fall jetzt alles erst nochmal schlimmer wird, aber dass es dann unter anderem durch Technologie doch eine Chance gibt, dass alles gut wird. Ja? Und zum Beispiel, da waren wir vorher, das habe ich vergessen zu sagen, ich glaube, dass der Euro spätestens dann scheitert von selber, wenn sie den digitalen Euro einführen. Weil der soll ja dann programmierbar sein, ja, dann nehmen die das Geld weg, wenn du nicht CO2-konform. Dieses Geld ist absolut nichts wert. Das heutige ist auch nichts wert, aber die Leute wissen es nicht. Aber wenn du programmierbares Geld einführst und die Leute sehen, die können es dir einfach wegnehmen wieder von deinem Konto, dann wird niemand etwas von Wert gegen diese Währung verkaufen. Und dann wird ein Schwarzmarkt entstehen und werden es gegen Bitcoin oder eine andere Kryptowährung tauschen, wird ein riesiger Schwarzmarkt entstehen. Und ich sehe, also ist einfach meine Prognose, ich sehe ein gigantisches Scheitern dieser digitalen Zentralbankwährung voraus, und dann haben wir diese Krise, von der du glaubst, dass es doch nie kommt, dann haben wir die, denke ich, und dann entscheidet sich letztendlich, ja, ob irgendein Land, es reicht ja ein Land, das nicht mitmacht bei dem Ganzen, da müssen wir halt dann alle hinziehen, ja.
Ich in der Tat, ich bin leider ein bisschen pessimistischer. Ich glaube, dass die Masse zu träge ist und dass sie CBDCs bekommen werden und nichtsdestotrotz damit zahlen und es sie über sich ergehen lassen, weil sie alles ertragen. Aber ich wünsche mir, dass ich falsch liege.
Ja, ich meine, generell hast du dich mit der Psychologie der Masse hast du recht, aber ich glaube eben, dass es nicht ist, weil die Leute aufwachen, sondern aus ökonomischen Gründen, ja. Einfach weil sie nicht aus politischen Gründen, sondern sagen, hey, Moment mal, das ich bin jetzt, also wenn sie es wirklich durchziehen, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt was CO2, was mit zu viel CO2 gekauft und jetzt kann ich das nicht kaufen. Alleine dadurch, der Schwarzmarkt, auch in der DDR gab es einen Schwarzmarkt, der entsteht von selber. Der entsteht einfach, weil Leute was haben wollen und sie können es nicht. Also ich glaube, dass es aus ökonomischen Gründen zusammenbricht und nicht aus Erkenntnisgründen. Aber es ist wichtig, die Theorie da zu haben, also das, was du machst zum Beispiel, dass man sagt, okay, warum bricht denn das alles zusammen? Und dann kommt sozusagen unsere große Stunde.
Ich hoffe, dass du damit recht behältst. Und dann würde ich mal sagen, ich tue mein Möglichstes dazu, dass CBDC der große Crash ist, nachdem wir in eine goldene Zukunft aufbrechen können. Gut. Damit Oliver Janisch, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne nochmal wiederholen.
Mir auch, Andreas. Vielen Dank. Ciao.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.